Wunderschönen guten Morgen miteinander. Hochdeutsch, genau. Ganz kurz zu mir, zu meiner Person. Ich bin 37 Jahre alt, seit 14 Jahren verheiratet. Wir haben 5 Kinder, 4 davon sind unsere eigenen Kinder. Und eine Pflegetochter haben wir, das ist die jüngste, vom Alter von 10 Jahren runter bis zu 3 Jahren. Also bei uns läuft immer etwas, es wird nie langweilig. Wir sind immer wieder neu herausgefordert und es geht drunter und drüber. Und wenn ich euch ein paar Beispiele von heute Morgen dann aus unserer Familie erzähle und ihr denkt, das ist alles so super bei denen, dann dürft ihr gerne mal vorbeikommen. Es ist nicht immer nur super. Und das kennen wir ja alle. Und das, was Daniel letzten Sonntag erzählt hat, zu dem, wie Gott uns als Gläubige, als seine Familie sieht und wo wir auch miteinander Verantwortung füreinander haben, geht jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe, nämlich in unsere irdischen Familien, könnte man sagen. Da, wo wir hineingeboren wurden. Und niemand kann sich ja auswählen, welche Familie er bekommt. Niemand kann auswählen, wo er geboren wird oder in welchem Land er geboren wird. Wir werden einfach hineingestellt. Und doch hat Gott ganz viel, ja, ich sage mal, ganz viel Potenzial in unseren Familien, für uns, für unseren persönlichen Glauben, für unsere Beziehung mit Jesus, aber eben auch für diejenigen, die wir mitprägen können, mit denen wir unterwegs sein können. Und mich fasziniert Familie einfach unglaublich. Ich bin mit 16 Jahren ausgezogen von zu Hause, weil ich mit meinem Vater nicht konnte. Ich habe nicht unbedingt so ein Background als Person, als Michi, wo ich mich wohlfühlte in meiner eigenen Familie. Aber Jesus hat an mir gearbeitet und ich werde später dann noch ein paar Sachen dazu sagen, wo ich gemerkt habe, es ist mein Lernfeld. Wo ich Jesus immer mehr erleben kann, wo ich immer mehr im Glauben persönlich wachsen kann, wo ich herausgefordert bin. Und das möchte ich einfach vorweg sagen, Familie ist nicht einfach ein Idealbild, Familie ist harter Alltag, wo wir immer wieder herausgefordert werden. Und auch wenn es vielleicht heute Morgen unter Umständen dann vielleicht ein bisschen positiv tönt, weil ich will ja uns begeistern für Familie und euch motivieren, dann ist mir das ganz bewusst, wir werden immer wieder herausgefordert und wahrscheinlich fängt es heute Nachmittag schon an. Wenn wir wieder unsere Familie treffen, wenn wir wieder zusammen sind, wenn wir wieder merken, es hat Ecken und Kanten. Ich bin kürzlich mit meinem Sohn joggen gegangen. Und dann sind wir so am Bodensee entlang gerannt und plötzlich sagt er, Papi, du musst mir wieder mal eine Predigt halten. Da habe ich gedacht, cool. Aber eigentlich habe ich für mich innerlich gedacht, vermutlich mag er einfach nicht mehr. Und jetzt will er ein bisschen ausruhen. Und da habe ich so gefragt, ja, wohin sollen wir noch rennen? Willst du jetzt hier dich hinsetzen und mit mir reden? Oder sollen wir noch weiter rennen? Er sagt, ja komm, wir rennen. Und du kannst ja predigen, ich muss ja dann nur zuhören. So, okay. Und dann stellt er mir die Frage, Papi, wieso hat Gott uns Menschen nicht direkt ins Paradies geschaffen, wenn er uns doch sowieso bei sich haben will? Und dann musste ich absitzen. Dann haben wir ein Bänkli genommen, haben uns da hingesessen am See und dann habe ich ihm das erklärt. Oder versucht zu erklären. Oder ein anderes Mal, als wir am Morgen, wir machen immer früh morgens stille Zeit als ganze Familie, da haben wir die Geschichte gelesen vom Kain und vom Abel, wie der Kain seinen Bruder erschlug und dann mit Gott im Gespräch war und Gott gesagt hat, du bist jetzt verflucht, Kain. Und dann hat Kain plötzlich diese Angst und sagt, ja, aber jetzt wollen mich dann andere Menschen umbringen. Und dann kommt wieder eins von meinen Kindern und sagt, Papi, aber es gibt doch noch gar keine anderen Menschen. Wieso hat denn der jetzt plötzlich Angst, dass ihn andere Menschen umbringen? Und ich merke so, puh, herausfordernd, oder? Und ich liebe solche Situationen. Ich liebe es, wenn diese Glaubensfragen von meinen Kindern wirklich aufkommen. Und ich möchte eine Kultur haben und schaffen als Familie, wo wir miteinander glaubend unterwegs sind. Und die Frage ist, wie kommen wir dazu, dass die Bibel, Gottes Wort, dass seine Wahrheit, eben wie Daniel es in der Einleitung schon gesagt hat, wenn wir Fragen haben, dass wir auch glaubend und mit diesen Geschichten von unserem Gott unterwegs sein können. Ich habe einfach zwei Prinzipien mitgebracht. Ich weiß, es gäbe wahrscheinlich noch viele mehr, aber ich glaube, es sind zwei ganz zentrale Prinzipien, wo ich euch einladen möchte und wo es auch nicht nur um Väter geht, sondern auch, wo es wie auch Inhalte hat für uns als Kinder. Wir sind ja auch ein bisschen Kinder noch, haben vielleicht sogar unsere eigenen Familien oder eigenen Eltern haben wir vielleicht noch. Dann, wie letzten Sonntag gehört, sind wir aber auch als Gemeinde eine Familie. Also es spricht auch in diese Situation hinein. Zwei Prinzipien. Das erste Prinzip: wir müssen aufstehen und Verantwortung übernehmen. Und das ist nicht einfach, ja logisch, sondern eigentlich ist das zutiefst gegen unsere Natur. Wenn wir einfach mal so hineinschauen, ganz am Anfang, wo Adam und Eva sich gegen Gott gestellt haben, gesündigt haben, da kommt ja Gott und sucht den Adam und fragt: Adam, Adam, wo bist du? Wir können das nachlesen im 1. Mose Kapitel 3. Und dann haben sie sich versteckt und dann redet Gott mit ihnen und dann kommt so dieser Ausspruch in Vers 12. Da sagte der Mensch: die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau: was hast du da getan? Und die Frau sagte: die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange: weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Was macht die Natur von uns Menschen? Oder was machen wir immer wieder? Wir geben sehr, sehr gerne anderen die Schuld. Wir geben die Verantwortung ab und denken: das ist gar nicht mein Bereich. Das soll doch zuerst mal der andere. Und dann können wir wieder schauen. Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen und dürfen in der Familie, egal in welche Rolle wir sind und egal welche Familiensituation wir haben, wir dürfen und sollen Verantwortung übernehmen. Ich liebe es, wenn meine Frau mir ihre Zuneigung zeigt. Ich kenne keinen Mann, der das nicht gerne hat. Wenn die Frau kommt und sagt: du bist einfach der beste Mann. Und ich liebe das. Und ich bete manchmal dafür und sage: oh Jesus, bitte mach wieder mal, dass meine Frau so richtig verliebt in mich ist. Und so richtig überglücklich und mich in den Arm nimmt und einfach so diese Gefühle kommen. Und dann stelle ich mir das eigentlich so vor, dass Gott meiner Frau schon zeigt, was sie machen muss. Dass sie dann wieder kommt. Aber sehr oft, wenn ich bete, macht Gott etwas anderes. Er gibt mir einen Samen. Ich habe hier eine Haselnuss in die Hand und sagt: wenn du machst, was ich dir sage, dann wird etwas aufgehen, dann wird etwas wachsen. Und er gibt mir diesen Samen in die Hand für meine Ehe, für meine Kinder und sagt: das ist deine Verantwortung. Lauf, vertrau auf meine Verheißungen, setz auf diese Verheißungen und du wirst merken, wie Frucht entsteht. Also konkret gesprochen bei meiner Frau: wieso verführe ich sie nicht wieder mal? Wieso umschwärme ich sie nicht? Wieso beschenke ich sie nicht? Wieso erwarte ich alles von ihr? Oder eben, dass Gott quasi mit dem Geschenk vom Himmel herunterkommt und meine Frau verändert von heute auf morgen. Und wenn wir das natürlich auf unsere Kinder anschauen, dann hätten wir ja das auch gern, oder? Aber manchmal gibt Gott uns so eine Haselnuss und sagt: vertrau mir, geh, mache, übernimm Verantwortung und du wirst sehen, wie das Frucht trägt. Ich bin nicht immer so gut darin, wie es jetzt eben tönt. Aber ich bete wenigstens immer wieder dafür, dass ich lerne, diese Haselnüsse zu sehen. Weil ich finde das noch relativ herausfordernd, so im ganzen Alltag drin. Und eines Morgens habe ich gebeten und gesagt: Jesus, ich möchte einfach wieder meiner Frau so richtig zeigen, was für eine super Frau das ist. Gib mir eine Inspiration, zeig mir, wie ich das machen kann. Und dann ist nicht so viel gekommen. Plötzlich kommt mir ein Satz in den Sinn, den sie gesagt hat, als wir gefrühstückt haben: mein Kochhändchen ist kaputt. Und ehrlich, ich bin auf dem Schlauch gestanden. Was bei euch schon Klick macht, das hat bei mir nicht Klick gemacht. Ich habe für mich gedacht: ja, was habe ich mit dem Kochhandschuh zu tun? Ich habe jetzt eher an Blumen oder sowas gedacht, oder keine Ahnung, oder ein schönes Nacht oder weiß ich was. Kochhandschuh. Habe ich wieder auf die Seite gelegt. Dann bin ich nach Winterthur an eine Sitzung. Und dummerweise habe ich beim Nachhausegehen den Zug ganz, ganz knapp verpasst. Und so habe ich Jesus gefragt, ja okay, was machen wir jetzt in dieser halben Stunde zusammen, Jesus? Was willst du, was sollen wir tun? Dann kommt wieder dieser Satz, mein Kochhandschuh ist kaputt. Dann denke ich, okay, dann gehe ich vielleicht mal in den Coop. Da beim Winterthur hat es neben dem Bahnhof gleich einen Coop. Bin ich da in den Coop reingelaufen. Und was finde ich in einem so 50% reduzierten Ständer mit so Artikeln drin? Ein Kochhandschuh. Habe ich den gekauft, bin nach Hause und habe ihn schon wieder vergessen. Das war mir einfach nicht so wichtig. Erst am nächsten Morgen, als ich meine Tasche auspackte, sehe ich den und bringe so beiläufig diesen Kochhandschuh meiner Frau. Und in dem Moment ist sie sichtlich gerührt und sagt so, boah, dass du an das gedacht hast. Du bist so ein guter Mann. Und ich habe gedacht, yes. Oder? Für das habe ich ja gebetet. Ich habe ihr natürlich dann schon erklärt, dass es eigentlich ganz viel Nachdruck von Jesus gebraucht hat, dass dieser Handschuh nach Hause gekommen ist. Ich musste sogar einen Zug verpassen. Aber es hat uns noch tiefer berührt, weil wir gemerkt haben, Jesus ist für unsere Ehe. Jesus will mir helfen, ein besserer Ehemann zu sein. Jesus will dir helfen, eine bessere Frau zu sein. Will uns helfen, auch mir helfen, ein besserer Sohn zu sein, meinen Eltern gegenüber. Das, was wir lernen müssen und dürfen, ist offen zu sein für sein Reden, wenn er in unsere Familie hineinwirken möchte, weil wir Verantwortung übernehmen wollen. Mein Herzensanliegen ist, dass meine Jungs, meine Kinder eine lebendige Beziehung mit Jesus spüren und schmecken, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Theologisch und theoretisch, da bin ich fit. Das kann ich denen immer wieder erzählen. Und wir haben die Kinderbibel schon x-mal durchgemacht und sie lieben diese Adonia-Geschichten. Also wir haben das ganze Bataillon aufgefahren quasi, dass unsere Kinder so richtig die Geschichten von unserem Vater im Himmel verstehen und hören. Aber mein Gebet ist es, dass sie auch lebendig etwas von diesem Jesus spüren und schmecken. Und das kann man nicht einfach machen. Und dann habe ich auch wieder gebetet. Und das war eine ganz intensive Zeit mit einem unserer Kinder, da wo es nicht so rund lief. Habe ich gebetet, Jesus, ich glaube, er braucht dich, aber er braucht nicht der Theorie, also er braucht nicht mich als Vater, der ihm sagt, was man machen müsste, sondern er braucht dich als lebendigen Freund. Und dann bin ich eines Abends wirklich kaputt nach einer Sitzung nach Hause gekommen. Meine Lieblingsvorstellung ist so, jetzt trinke ich ein Glas Wein mit meiner Frau im Arm und wir schauen einen guten Actionfilm. Also nicht einen Film für meine Frau, sondern für mich, oder? Das war so meine romantische Vorstellung. Und ich dachte so, ah ja, das habe ich mir verdient. Klammer, Jesus, ist es okay? Und dann kommt diese Stimme, die sagt, nein Michi, heute Abend gehst du mit deinem Sohn joggen. Und ich habe gemerkt, ich habe so keine Lust. Dann habe ich die Klammer wieder geschlossen und bin nach Hause und irgendwie war das so wie ein klebriger Gedanke, der ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und dann habe ich noch so ziemlich demotiviert, das können wir ja auch, oder? So, Joshua, sollen wir noch joggen? So, oder? Also nicht so, come on, wir gehen noch und so, sondern sollen wir noch joggen? Und dann mein Sohn, so seine Augen haben aufgeleuchtet und er sagt zu mir, Papi, heute Morgen habe ich zu Jesus gebetet, ich möchte wieder mal mit Papi Zeit verbringen. Und jetzt kommst du und fragst mich, ob wir joggen gehen. Klar gehen wir. Und ich so, oh nein. Haben wir die Sportmontur angezogen, sind da in den Wald joggen gegangen, haben so Fitnessübungen gemacht und eine Fitnessübung ist, du bist so auf den Knien und musst da so die Rückengymnastik, die Rückenmuskulatur machen und mein Sohn sagt so, du Papi, der ist ja wie beten. Komm, wir beten doch noch miteinander. Dann haben wir da in diesem Wald gebetet. Für mich extrem berührend. Weil ich gemerkt habe, jetzt ist Jesus genau hier. In diesem Moment. Auf diesem Holzbänkli. Wo wir gekniet haben und gebetet haben zusammen. Und dann betet mein Sohn, ah Papi, Jesus, es wäre so cool, ich würde zwei Rösser sehen. Und ich denke so, hä? Wieso will er jetzt zwei Rösser sehen? Denkt, okay, spannend, dann sind wir weitergejoggt. Und ihr denkt jetzt vielleicht, wir sehen zwei Rösser, stimmt nicht. Wir haben keine Rösser gesehen, dafür zwei Eichhörnli. Und mein Sohn sagte so, ah Jesus, das ist ja noch viel schöner. Und ich habe einfach gestaunt über das, was an Fülle da ist, wenn man miteinander Glauben teilt. Aber wir müssen offen sein, wir müssen uns öffnen, dass Jesus uns helfen kann. Denn es geht nicht darum, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu erwähnen, es geht nicht darum, dass wir alles selber machen müssen. Und ich glaube sogar, ich möchte das ein bisschen zuspitzen, ich glaube, wir müssen aufhören, es selber machen zu wollen. Familie zu sein. Eine christliche Familie zu sein. Eine gläubige Familie zu sein. Ich möchte euch etwas vorlesen, was ich gelesen habe, was mich sehr berührt, von Timothy Keller. Und er kommt so in diesem Artikel von daher, dass er sagt, wir müssen aufhören, so zu sein wie Jesus. Das ist ein bisschen provokant. Aber ihr versteht jetzt dann gleich, um was es geht. Er kam nicht in erster Linie, um ein gutes Vorbild abzugeben, Jesus. Und ich bin sehr froh, dass das so ist. Wissen Sie warum? Er ist zu gut. Er ist so perfekt, dass er einen in Grund und Boden versinken lässt, wenn man sich ihn als Vorbild nimmt. Jeder, der wirklich ernsthaft versucht, Jesus zum Modell seines Lebens zu machen, jeder, der die Einzelheiten seines Charakters und seines Handelns beachtet, muss verzweifeln. Er ist unendlich überlegen und uns mit ihm zu vergleichen, zermalmt unser wahrhaftiges Bemühen um moralische Vortrefflichkeit zur Hoffnungslosigkeit. Jesus kam nicht, um uns zu sagen, wie wir uns selbst retten können. Er kam, um uns zu retten. Und das müssen wir verstehen, auch in dem Kontext von Familie. Er kam, um uns zu helfen. Er kam, um uns zu retten. Und nicht, dass wir alles machen müssen. Er ist unsere Inspiration. Er ist der, der uns helfen möchte, wo uns das geben will, was wir brauchen. Sei das an der Arbeit, in unserem Alltag, im Umgang mit unseren Kindern, im Umgang mit den Nachbarn. Er kam nicht, damit wir alles machen müssen, sondern er kam, um uns zu helfen, uns diese wichtigen Impulse zu geben, die wir immer wieder brauchen. Ich habe als Jugendpastor 14 Jahre in der FEG Stadtmission St. Gallen gearbeitet und da viele Situationen erlebt, wie Eltern ihre Teenies brachten und gesagt haben, Michi, mein Teenie kifft, kannst du ihm helfen, dass er nicht mehr kifft? Ich habe es versucht. Andere sind gekommen, Teenager selber, die Mobbing erlebt haben und haben ihr Herz bei mir ausgeschüttet und ich habe gefragt, wieso erzählst du das nicht deinen Eltern? Weil ich nicht kann, war oft die Antwort. Ich merke, und da möchte ich uns herausfordern, die Bibel sagt im 5. Mose 6, Vers 7, die Eltern, wir als Eltern haben die Verantwortung für unsere Kinder. Wir können die Verantwortung nicht delegieren. Wir können die Verantwortung nicht delegieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir aufstehen und Verantwortung übernehmen, weil wir die Verantwortung nicht delegieren können. Klar, es kann bedeuten, dass manchmal ein Gespräch mit dem Pastor oder dem Jugendpastor oder mit jemand anderem aus der Gemeinde, mit einem Jungschulleiter oder einem Teenieleiter viel, viel effektiver ist, als wenn ich selber versuche als Vater. Aber bitte, es ist immer noch meine Verantwortung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da glaube ich, dürfen wir wieder umdenken. Es geht darum, ich darf und soll Verantwortung übernehmen. Nicht im überlastenden, schweren Rucksack-Sinn, sondern im Sinn von Jesus, ich mache mich auf, ich möchte mich öffnen für dein Wirken, für dein Reden und hilf mir, gib mir Impulse, zeig mir, wie ich das machen kann. Vor etwa einem halben Jahr haben wir die Stelle gelesen aus 1. Mose 8, 21, wo es darum ging, dass das Wasser versickerte, nachdem die ganze Erde überflutet war, um die Geschichte von Noah. Und dann haben sie diesen Altar gemacht, und haben Gott ein Opfer gebracht. Und dann kommt ja dieser Regenbogen. Das sind die super Geschichten, die liebe ich immer für die Kinder. Und dann lese ich etwas, was mich selber ganz, ganz tief getroffen hat, im Vers 21, Kapitel 8, Vers 21. Da heißt es nämlich, dass Gott kam und es ihn reute, dass er das getan hat. Und das hat mich plötzlich so zum Nachdenken gebracht. Manchmal haben wir Situationen in unserer Familie, wo wir hart sein müssen, wo wir streng sein müssen, wo wir die Erzieher sind, wo wir Linien geben müssen, Grenzen setzen. Und dann können, also bei mir zumindest, die Kinder so viel wettern, wie sie wollen, das ist einfach eisernes Prinzip. Es ist einfach so. Und ich habe mich eigentlich bis jetzt immer so in dieser Geschichte vom Noah genauso bestätigt gefühlt und gemerkt, ja, das braucht es. Und die Bibel sagt es ja an anderen Stellen auch. Aber dann das zu lesen, dass Gott kommt und es ihn reut und er eigentlich sagt, ich werde das nie wieder tun. Obwohl er ja perfekt ist, obwohl Gott nur das Richtige getan hat, sagt er, das werde ich nie wieder tun. Und ich habe so gemerkt, da habe ich eine gewisse Härte bei mir, meinen Kindern gegenüber, dass wenn ich mal etwas gesagt habe, auch wenn es richtig war, dass ich dann nicht weitergehe und zum Beispiel zu meinen Kindern gehe und sage, es tut mir leid, dass ich so hart sein musste. Wie hat es auf dich gewirkt? Was ist in dir abgegangen? Komm, wir reden wieder miteinander. Und das hat mich weich gemacht. Und ich glaube, wenn wir aufstehen wollen und Verantwortung übernehmen wollen, dann geht es darum, dass meine Beziehung zu dem Jesus, dass meine Bibel wieder ganz aktuell auch zu mir reden darf. Dass sie mich herausfordern darf an verschiedenen Positionen. Wo ich mit anderen zusammen auch schaue, wie kommt diese Brücke in meinen Alltag hinein? Als Vater oder auch als Mutter oder auch als Sohn. Ich möchte die Bibel noch viel mehr wieder als das lesen, was sie eigentlich ist, als meine Gebrauchsanleitung für mein Leben. In die Beziehung zu meinem Vater im Himmel, zu Jesus und im Hören auf den Heiligen Geist. Oder als ich die Geschichte las von Abraham, der in ein fremdes Land gehen musste und dann da ankam und erlebe, wie er eigentlich mit den fremden Völkern umgeht, sich verbeugt. Und dann ganz konkret mit meiner Familie darüber rede und sage, hey, hört mal diesen Text. Und jetzt, wir sind auch ganz neu in ein neues Quartier gezogen. Wie verhalten wir uns? Was machen wir jetzt damit? Und da haben wir uns entschieden, wir machen ein Familienfest oder ein Einweihungsfest, so ein Tag der offenen Tür. Wir haben 10 Flyer verteilt und es sind 130 Leute gekommen. Unsere Garde war voll. Zum Glück hatten wir gut genügend Würste. Wir haben gegrillt. Aber manchmal werden wir dann auch überrascht, was Gott alles tun kann, wenn wir den Mut haben, es zu tun. Und das haben wir als Familienprojekt geplant. Meine Kinder haben die Flyer selber verteilt und haben dann auch herausgefunden, dass ein paar Nachbarn keinen Flyer bekommen haben. Also die waren enttäuscht darüber, dass sie keinen bekommen haben. Die haben wir natürlich dann nachträglich eingeladen und gesagt, kommt unbedingt vorbei. Aber wie gehen wir damit um? Ich glaube, da haben wir in der Bibel so viele gute Beispiele, die uns herausfordern können. Oder eine Predigt, die ich hörte, wo mich extrem herausgefordert hat, weil der Prediger, der sagte zu uns, ihr seid Söhne und Töchter. Und wenn ihr noch Eltern habt, verpasst es nicht, euren Eltern Danke zu sagen. Und ich habe vorhin erzählt, meine Beziehung zu meinen Eltern war nicht spannungsfrei, vor allem zu meinem Vater nicht. Es war so viel Spannung da, dass ich mit 16 Jahren ausziehen wollte. Und jetzt kommt plötzlich dieser Prediger und sagt, eigentlich ist es meine Verantwortung, ein guter Sohn zu sein. Und bis dahin habe ich eigentlich gewartet, bis mein Vater kommt und bei mir um Verzeihung bittet, dass er nicht der Vater war, der hätte den, ja genau, dass er nicht der Vater gewesen ist, von er hätte sollen sein. Und plötzlich merke ich, dass Gott mich herausfordert, Gnade vor Recht walten zu lassen. Ich zu meinem Vater zu gehen, mich herausfordert, zu meinem Vater zu gehen, und ich muss um Verzeihung bitten, dass ich nicht der Sohn war, den ich hätte sein sollen. Und das war kein einfacher Schritt. Da habe ich ein halbes Jahr drum herum gedoktert. Und dann x-mal mit einem Brief begonnen und wieder zerrissen und wieder weggeworfen. Aber letztendlich, als ich dann den Brief abgeschickt habe und meinen Vater wirklich um Verzeihung bat, hat sich unsere Beziehung verändert. Heute können wir uns gut in den Arm nehmen, sagen, dass wir uns gerne haben, zusammen Wellnessen gehen. Und mein Vater beginnt mir zu erzählen, was er in seiner Kindheit erlebt hat. Und das erschüttert mich. Ich hatte das gar nie gewusst. Und es gibt mir ein neues Bild, weil ich Gnade vor Recht walten ließ und einfach Jesus gehorcht habe. Wir müssen lernen, dürfen lernen, sind herausgefordert zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen, das tönt jetzt aber vielleicht so ein bisschen schwere Kost, oder? Nein, Verantwortung übernehmen heißt manchmal auch einfach Spaß haben. Gerade mit unseren Kindern. Nicht nur der Erzieher sein. Ich bin vor etwa, glaube 1,5 Jahren da im Alpamare gewesen mit meinen Kids. Also meinen drei ältesten Jungs, genau. Und dann habe ich einfach von Jesus so gemerkt, jetzt muss ich einfach so richtig Kind sein mit meinen Jungs. Nicht so, das dürft ihr nicht, sondern so richtig, come on, jetzt, wir sind an einem Ort, da kennt uns niemand, außer die FG Höfe. Aber vielleicht ist ja gar niemand da. Und dann haben wir Gas gegeben, bis der Bademeister kam und mich herauszitierte. Und mich rügte und sagte, ich soll ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ui, nein. Und dann kam einer von meinen Jungs, nahm mich so an der Hand und sagte, Papi, du bist der coolste Papi für die ganze Welt. Und die haben das gar nicht negativ angeschaut. Logisch nicht, oder? Manchmal braucht es das auch. Dass wir ein bisschen die Strenge locker lassen, auch in gewissen Situationen, und einfach wieder Spaß haben. Oder letztendlich habe ich die Geschichte gelesen vom Schatz im Acker. Da habe ich gedacht, wie können wir das als Familie umsetzen? Wie können wir das leben, dieser Schatz im Acker? Und dann habe ich mir Süßigkeiten gekauft im Migros, einen ganzen Sack, bin bei uns in den Wald gefahren, habe das dort vergraben, habe zu Hause einen Schatzplan gemacht und dann sind wir auf Schatzsuche. Und dann habe ich denen, als wir den Schatz gefunden haben, die Geschichte erzählt von diesem Schatz im Acker, der Bauer, der alles verkauft, um diesen Schatz zu haben. Und dann kommt mein Sohn und sagt so, Papi, gehört denn jetzt die der Wald? Hast du den Wald gekauft? Und ich merke so, Mist. Die Geschichte hat einen Haken, das geht gar nicht auf. Nein, so blöd. Da habe ich mich entschuldigt und gesagt, oh nein, die falsche Geschichte. Und mein Sohn, der hat gestrahlt. Ich konnte meinem Papi etwas sagen, was er nicht wusste. Zuerst war ich frustriert, ganz ehrlich. So ein Zeich, jetzt habe ich mir so Mühe gegeben. Bin sogar mit dem TÜV ins Fahrverbot gefahren. Gut, das war eher Spaß, aber habe diesen Schatz vergraben, habe mir schmutzige Hände gemacht und jetzt geht das Ding nicht mal auf, oder? Aber am Abend habe ich gemerkt, nein, aber wir haben nicht das zusammen erlebt. Es war lebendig. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein Jungscharleiter damals. Und es hat gebrannt in mir. Und das ist es doch, was wir brauchen. Wenn dieser Jesus lebendig ist, wenn er uns herausfordern darf, wir müssen nicht perfekt sein, wir dürfen lachen über uns, aber es soll etwas leben und wir sollen darauf hören. Ein langes erstes Prinzip, aber ein wichtiges Prinzip, übernimm Verantwortung. Das zweite Prinzip, das geht ein bisschen schneller, sei bewusst, dass du Ergänzung brauchst. Wir sind ergänzungsbedürftig. In 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 18, da sagt Gott, als er den Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Oder der Mann allein ist. Und er hat ihm eine Frau gegeben. Wieso? Bei allem hat er eigentlich gesagt, es ist gut, außer beim Mann. Scheibe, oder? Wir brauchen Ergänzung. Wir sind ergänzungsbedürftig. Wir haben immer wieder unsere blinden Flecken. Wir merken immer wieder, dass wir es nicht alleine schaffen. Und da haben wir Verantwortung einander gegenüber innerhalb der Familie, aber auch als Gemeindefamilie. Wir haben Verantwortung einander gegenüber, was wir unterwegs machen. Ich laufe ganz gerne, ich laufe gerne Marathon. Früher habe ich das wettkampfmäßig gemacht, heute wirklich als Hobby. Aber etwas, was geblieben ist, ist, wenn du mal so im richtigen Tief bist und dich so überwinden musst, jetzt weiter zu rennen, dann tut's gut, wenn du einen Laufpartner hast, der dich motiviert. Und es ist so wichtig, dass wir auch im Glauben Laufpartner haben. Wenn wir als Familie nicht einfach alleine unterwegs sind, sondern wissen, ich habe Freunde, die reden mir in meine Familiensituation hinein und sagen, hey Michi, du wirkst ein bisschen streng im Moment. Vergiss die Liebe nicht. Vergiss nicht, dass deine Kinder einfach auch einen Vater haben wollen, der fröhlich ist, der seich macht und der lustig ist. Ich möchte Laufpartner, die aber manchmal auch sagen, hey, deine Jungs, die sind schon ein bisschen, du musst vielleicht den Zügel ein bisschen ernster oder ein bisschen enger nehmen. Ich habe also ganz bewusst Freunde gesucht, die mir hineinreden. Die immer wieder auch aufzeigen, wo ich blinde Flecke habe. Und da möchte ich uns herausfordern. Aber vielleicht ganz ehrlich, manchmal sind wir ja sehr gut in dem, dass wir beim anderen den blinden Fleck sehen. Aber bei uns selber eigentlich nicht hinsehen möchten. Ich tendiere für eine Kultur, dass wir einander die blinden Flecken in Liebe sagen, miteinander ins Gespräch kommen, nicht weil er sie aufdecken oder auflösen oder bekämpfen muss, sondern einfach weil es uns auffällt und weil wir einander helfen möchten, Jesus näher zu kommen, aber nur dann, wenn das der andere auch darf, bei mir. Und ich bitte immer wieder darum. Ich bitte immer wieder darum, weil ich finde es eigentlich scheibe spannend. Zu entdecken, das war so eine Situation, als mein Bruder heiratete, durfte ich ihn trauen. Ein paar Jahre später hat mein zweiter Bruder geheiratet, den durfte ich nicht trauen. Und ich dachte anfänglich, das ist kein Problem. Bis ich dann an der Hochzeit war und alles ein Seich war. Also der Prediger, der konnte gar nicht predigen. Die Trauung war irgendwie so komisch. Und sowieso hat mich sein Pastor aufgeregt, der durfte auch nicht die Trauung machen, aber der hatte Spaß und ich nicht. Bis mir meine Frau so einen Seitenhieb gab und sagte, kann es sein, dass du enttäuscht bist, dass er dich nicht gefragt hat? Und dieser Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf und ich merkte, ja, das stimmt. Und damit Jesus zusammen diesen blinde Fleck anschauen und sagen, okay, verändere mich. Dass wenn dann meine Schwester heiratet, dass ich mich so richtig mitfreuen darf. Und das ist so passiert. Ich durfte auch bei ihr die Predigt nicht machen, die Trauung nicht machen. Aber ich hatte so Spaß. Es war so ein richtig genialer Tag. Jesus hat mich verändert. Und das ist die Chance, auch innerhalb der Familie, dass wir einander dort helfen dürfen. Oder auch als Familie zu wissen, wir brauchen Ergänzung, auch gerade von der Gemeinde. Rick Joyner schreibt in seinem Buch Orange Leben, ob ein Jugendlicher dauerhaft in einer Glaubensgemeinschaft bleibt, hängt nachweislich damit zusammen, wie viele Erwachsene ihn geistlich prägen. Wir müssen hier lernen, einander zu ergänzen. Deshalb ist es so wichtig, dass eine Gemeinde Senioren hat, weil man miteinander viel mehr erreicht. Deshalb ist es so wichtig, dass eine Gemeinde Kinder hat, dass man immer wieder auch mobilisiert wird. Und ich finde das einfach genial. Ich habe gerade kürzlich mit meiner Frau wieder über unsere Gemeinde gesprochen und gesagt, wir haben so eine breite Kultur. Mit einigen von diesen Leuten, die wir in der Gemeinde haben, wäre ich sonst nie zusammen. Das sind überhaupt nicht meine Typen. Aber das ist ja so faszinierend. Da gibt es sonst nirgends. Fußballvereine sind die Fußballbegeisterten in der Regel. Tennis machen die, die gerne Tennis schauen. In der Gemeinde sind die, die Jesus lieben. Und jeder hat seine eigene Familie, jeder hat seine eigene Kultur, jeder hat seine eigene Leidenschaft. Und das finde ich die große Stärke. Und wir müssen lernen, dass wir uns darin ergänzen. Ergänzen heißt aber auch lieben und nicht einfach irgendwie zusammendrücken. Liebe ist das, was verbindet. Liebe ist das, was ergänzt. Und wenn wir immer wieder darüber nachdenken, dann merke ich, dann fordert uns das heraus. Ich war an einem Gemeindewochenende mit der FWG Langquart und da war ein Jugendlicher dabei, der hat mehr Seich gemacht als anständig tun. Aber interessanterweise war er immer bei den Inputs dabei, die ich gehalten habe. Und einmal ging er sogar raus während einem Input. Und dann kam eine Frau zu mir und sagt, Michi, du musst mit dem reden, das geht doch nicht, der kann doch nicht einfach die Versammlung verlassen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns beten. Was ist das Beste? Weil Antworten hätten wir ja alle. Aber lass uns beten. Und dann hat uns Jesus dieses Anliegen aufs Herz gelegt, ihn einfach zu lieben. Einfach zu lieben. Zu akzeptieren. Ihn einzuladen, immer wieder aufs Neue, aber einfach es zu akzeptieren, das Potenzial in ihm sehen, weil das sind manchmal ja die Jugendlichen, die im Blödsinn tun, haben meistens Potenzial eigentlich. Bin ich immer wieder so ein bisschen davon überrascht und auch dafür begeistert. Aber letztendlich haben wir das gebetet und am Schluss von diesem Gemeindewochenende kam er auf mich zu, gab mir seine Telefonnummer und sagte, Michi, ich möchte in deiner Jugendarbeit mitmachen. Musste ich ihm erklären, dass ich gar nicht der Pastor bin von der Gemeinde. Aber ich habe ihn eingeladen und gesagt, unbedingt, investiere dich. Es kann sehr viel passieren, wenn wir zeigen, auch kommunizieren, aber es auch wirklich zeigen, ich brauche Ergänzung und die Ergänzung in Liebe suchen. Manchmal ist es nicht einfach mit den Kindern, wenn wir so im Alltag drin ist, diese Ergänzung zu sehen. Manchmal nerven die einfach nur. Das geht mir auch so. Also unsere Kinder manchmal am liebsten ins Zimmer einschließen und einfach zulassen, so in dem Stil. Und da tut es gut, wenn du weißt, ich kann mich ergänzen lassen. Aber spannend ist eben auch dieser Gedanke, ich kann mich durch meine Kinder ergänzen lassen. Und das ist manchmal gut, in den Kindern nicht nur die Bengel, sondern die Engel zu sehen. Und Jesus mal zu fragen, wo ergänzt mich mein eigenes Kind? Wo fordert es mich heraus? Und dann das Kind wie mit einbeziehen, seine Bedürfnisse hineinzunehmen. Wir brauchen Ergänzung. Und das heißt Ergänzung, ich kann meinem Sohn noch so viel sagen, du bist so ein guter Sohn. Du bist so toll. Gott hat so viel Potenzial in dich hineingelegt. Ich muss ja das sagen, ist die Reaktion. Ich bin ja sein Vater. Aber könnt ihr euch vorstellen, mein ältester Sohn, der ist jetzt im Schwimmtraining. Und da kommt die Schwimmlehrerin und sagt ihm, Elisha, du musst gefördert werden, du hast so Potenzial, du könntest in die Nationalmannschaft. Könnt ihr euch vorstellen, wie seine Augen leuchten? Ich sage ihm das schon Jahre. Meistens immer dann, wenn er nicht mehr gehen will. Meistens immer dann, wenn er findet, jetzt ist das blöd mit dem Schwimmen, jetzt gang ich nicht, das Training schießt mich an. Sage ich, nein, du hast Potenzial, investiere ich. Wir müssen diese Ergänzung auch ein bisschen aktivieren. Das ist auch unsere Verantwortung. Oder Elea, als sie in der Gemeinde in der ersten Reihe mit mir total falsch gesungen hat, aber mit so Leidenschaft. Und dann kommt eine Frau aus der Gemeinde auf sie zu und sagt, du hast mein Herz berührt, als du gesungen hast. Das war so schön. Meine Tochter singt noch zwei Lautstärken lauter und ist total begeistert von dieser Frau jetzt. Sie ist 5 Jahre alt. Wir brauchen das. Als Familien, wir brauchen das, dass ihr, die vielleicht schon ausgezogene Kinder habt oder noch keine Kinder habt und noch keine eigene Familie habt, wir brauchen euch zum Prägen unserer Kinder. Diese Ergänzung. Aber es tut auch uns nachher gut, wenn wir Kinder ermutigen und prägen, zu sehen, wie sie aufblühen. Das tut auch uns gut. Ich denke an eine Gemeinde, wo ein Senior auf einen Jugendlichen zuging und sagte, ich habe ein Wort für dich, ein Wort von Gott. Möchtest du das hören? Und der Jugendliche hat natürlich sich nicht getraut, Nein zu sagen. Nein, wahrscheinlich wollte er es auch hören. Und dann sagt der Senior zu dem Jugendlichen, Gott hat etwas ganz Wichtiges mit deinem Leben vor. Prüf, ob du nicht in den vollzeitlichen Dienst wechseln sollst. Und es hat bei dem Jugendlichen so einen Eindruck hinterlassen, weil es zusammenkam mit der Prägung, wo er zu Hause hatte, wo es zusammenkam mit anderen Sachen, die während einer Predigt ihn angesprochen hatten, und dass er heute in seinem Theologiestudium steht. Feurig für Jesus, feurig für die Gemeinde. Weil ein Senior einfach da die Verantwortung übernommen hat und auch weiß, und das ist ja manchmal das Schwierige, oder? Wir denken immer, der will das gar nicht wissen. Aber das ist ja die andere Seite. Wenn wir wissen, ich brauche Ergänzung, wissen wir ja auch, der andere braucht sie auch. Und wenn wir nicht kommen, um zu zerstören, sondern aufzubauen, dann dürfen wir mutig auf die Leute zugehen und ihnen darin helfen. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Ich glaube, wenn wir diese zwei Prinzipien beachten, das Prinzip, dass ich Verantwortung übernehmen will, und dass ich mich darin auch als ergänzungsbedürftig sehe, dann können wir in einem Gespräch, wo mein Sohn mich fragt, wieso hat Gott nicht die Abkürzung gewählt? Wieso hat er uns nicht gerade ins Paradies hineingeschaffen? Können wir auch mal hinsetzen und sagen, ich weiß es nicht. Aber komm, wir beten. Vielleicht gibt uns Jesus eine Antwort. Und wir haben das gemacht, wir haben gebetet. Und Gott hat mir ein Bild geschenkt nach diesem, oder in diesem Gebet von einem Auto. Und ich habe die ganze Schöpfungsgeschichte und das, diese Leidenschaft von Gott, der hat uns ja nicht einen Schöpfungsplan geschenkt, sondern einen Brief, was passiert, wenn wir von ihm entfernt sind, hat er mir ein Bild von einem Auto geschenkt und ich konnte meinem Sohn das so erklären, dass er sagte, Papi, es ist so cool, ich habe den Pfarrer immer daheim. Und wir sind nach Hause gejoggt und haben Jesus gedankt, dass er uns diesen Moment geschenkt hat. Nicht, weil ich alles perfekt weiß und wusste, sondern weil ich in dem Moment nicht einfach irgendetwas Theologisches abgespult habe, um möglichst einfach die Frage zu beantworten, sondern in dem, dass ich auf meinen Sohn reagiert habe. Mit Jesus zusammen. Oder diese Geschichte vom Kain und vom Abel, als wir da diese Frage, und dann habe ich auch gesagt, hey, keine Ahnung, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Es gibt ja noch gar keine Menschen. Hat jemand eine Idee von euch? Und dann kommt meine Frau und sie hat im Moment sehr mit diesem Gedanken zu kämpfen, mit dieser Menschenfurcht. Sie merkt, dass Jesus da einen Finger bei ihr drauflegt und sagt, weißt du, eigentlich ist es komisch, ich kann dir gar nicht sagen, von welchen Menschen ich Angst habe. Es sind einfach irgendwelche Menschen. Und dann sagt der Joshua, der ist jetzt 9 Jahre alt, sagt so, also dann heißt das, dass man manchmal Angst hat vor etwas, was eigentlich noch gar nicht da ist. Und wir hatten die Antwort auf diese Frage mit Kain und Abel. Wieso hat Kain Angst vor Menschen, die es noch gar nicht gibt? Weil es eine Konsequenz ist, weil wir von Gott getrennt wurden. Und wir müssen, und das ist so das Faszinierende, wenn wir als Familie unterwegs sind, mit diesen zwei Prinzipien, ich übernehme Verantwortung und ich lasse mich ergänzen, dann werden wir selber die Beschenktesten sein. Und das wünsche ich jedem von uns, für jede Familie, für euch als ganze Gemeindefamilie, und dafür möchte ich auch noch beten. Danke, Jesus, dass du einfach nicht locker lässt. Danke, dass du nicht willst, dass wir uns überfordern und dass wir irgendwie so einen krampfhaften Glauben in unsere Familie hineinnehmen, sondern dass du lebendig Teil von unserer Familie sein möchtest. Und ich bitte dich, dass du hilfst, dort, wo wir aufstehen möchten, Verantwortung übernehmen möchten, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst und uns Gedanken und Bilder schenkst, wo einfach das normal werden lässt. Wo es schon da ist, dass es einfach noch zunehmen darf. Schaffe du Rituale, zeig du, was nötig ist, dass solche Geschichten beginnen können. Hilf aber auch einfach an dem Punkt, wo wir Ergänzung brauchen, dass wir das zulassen, dass wir Hilfe suchen, uns auch wehren und um Hilfe rufen. Und danke, dass du einfach eine Gemeinschaft, eine Gemeinde geschenkt hast, wo man füreinander da sein möchte. Bitte dich da um Weisheit, um deine Liebe, die verbindet. Und so möchte ich euch einfach segnen, ob ihr Kinder oder Väter und Mütter seid, dass ihr darin die Verantwortung wahrnehmen dürft, einen lebendigen Glauben zu leben. Und dass ihr euch ergänzen lassen dürft in der Kraft oder von der Kraft mit Jesus. Danke, Jesus, dass du einfach führst und leitest und deinen Segen auf unsere Leben leist. Amen.